SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
Ein Kind wächst auf, behütet, geliebt und gut betreut von seiner Familie, kann spielen, in den Kindergarten gehen, in die Schule. So stellt man sich eine ideale Kindheit vor. Aber Millionen von Kindern kennen das nicht. Sie werden missbraucht, sind Opfer von Kinderhandel oder Zwangsarbeit. Laut der UNICEF, einem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, werden 150 Millionen Mädchen und 73 Millionen Buben sexuell ausgebeutet. Und es sind noch viel mehr Kinder, die nicht in die Schule können, weil sie arbeiten müssen. Dass all das in Ländern vorkommt, wo die Armut gross ist oder wo Krieg herrscht, ist klar. Aber eine besondere Bedeutung kommt der Kinderschutz in einem wirtschaftlich oder politisch instabilen Land über, wenn das Land auch noch von einer Naturkatastrophe betroffen wird. Wir zeigen in dieser Stunde am Beispiel von Nepal, wie in so einem Land der Kinderschutz erst recht eine riesige Herausforderung ist. Die SRF-Redaktorin Ladina Spiess hat in Nepal den Ashta Magrati getroffen. Der 17-Jährige erinnert sich noch gut an das Erdbeben Ende April.
Aber Sasat ko yo bhaina ni maile euta tyo bar byabasai bhanda ni kukhra palni kasari haina tyo syarni kasari manchheharu dherai le shiksha diyo
noch mehr Erdbeben habe ich alles wieder verloren, sagt der 17-jährige Ashta Magrati. Und ich war ganz nahe dran, wieder zurück in mein altes Leben zu gehen, mich wieder zu prostituieren, auszubieten und quälen zu lassen.
Du pahila bhukampa le ghar bhatke ghum pahle thiyo, aile chali form banaun lachat ni.
Der Ashta ist ein schlanker, feiner junger Mann. Er sitzt zusammengesunken auf einem Sessel, die Knie wie zum Schutz ganz fest zusammengedrückt. Er schaut mich mit grossen, dunklen Augen an und macht im ersten Moment den Eindruck von einem sehr zurückhaltenden und scheuen Jugendlichen. Der Eindruck täuscht aber. Der Ashta erzählt offen und sehr klar, wer er ist, was er erlebt hat und warum er Hilfe braucht. Der Ashta ist in einer Mittelstandsfamilie in einem Bezirk nahe bei Kathmandu aufgewachsen, zusammen mit 4 Brüdern. Seine Familie hat Land pachtet und bewirtschaftet und hat eigentlich recht gut davon leben können. Trotzdem hat er keine guten Erinnerungen an seine Kindheit. Der Vater war sehr streng mit den Buben. Und mit dem zweitjüngsten, neben dem Ashta, ist der Vater gar nicht zu Gang gekommen. Der Bub war anders. Er hat nicht geschuttet wie die anderen Buben. Er ist nicht auf die Bäume hochgeklettert wie die anderen Buben. Viel lieber war er mit den Mädchen zusammen. Und er hat fürs Leben gerne getanzt und wäre noch so gerne in den schönen Kleidern der Mädchen herumgelaufen. Dass er anders war, das hat ihm der Vater rausprügeln. Und auch seine Mitschüler haben ihn mit Wort plaget und mit Schlägen ebenfalls.
Mir Paribar ma chai mami bua hununcha ani duita dai hununcha ani duita bhai cha ani
duita bhai. Er hat sich dann immer wieder gefragt, was ist eigentlich nicht gut mit mir? Er hat gelitten und geschwiegen. In dieser Zeit ist sein Vater gestorben und die Mutter ist mit den 5 Buben zurückgeblieben. Die finanzielle Situation der Familie hat sich dann dermassen verschlechtert, dass die Mutter völlig überfordert war. Es ist so schlimm geworden, dass Ashta sein jüngster Bruder aus der Familie genommen worden ist. Ashta ist dann das alles zu viel geworden. Er hat es einfach nicht vertraut, dass er seine Mutter so hat müssen leiden gesehen. Darum hat er damals 13-jährig die Schule abgebrochen, ist ins Zentrum von Kathmandu gezogen und hat dort Arbeit in einem Kleidergeschäft bekommen. Aber auch dort ist er geplagt und gecancelt worden, weil er anders war. Er hat seinen Job geschmissen und hat mehr oder weniger auf der Straße gelebt. Dort hat er Buben kennengelernt, die ähnlich waren wie er, die ähnlich gedacht und empfunden haben. Er hat sich dann regelmässig mit diesen Buben im Park getroffen und auch mal da und mal dort Unterschlupf bekommen. Immer mit dem schlechten Gewissen, seiner Mutter kein Geld mehr zu bringen. Bis zu dem Tag, wo er im Park von einem Mann angesprochen worden ist.
यस्तो जब पनि छोड्यो अब जब पाउने भन्दा नि घरमा नि केही अब काम हुन्थ्यो मम्मी अब पैसा न अब मम्मी नि त्यति सघाउन पनि घरमा त्यति पैसा नहुने
Der Typ hat ihm Geld gegen Sex versprochen und hat gesagt, er sorge dafür, dass er immer genug verdient, wenn er einfach nur macht, was man ihm sagt. Und so hat sich der 13-jährige Asta am Mann verkauft, fast jeden Tag. Treffpunkt ist der Park. Am Tag treffen sich dort die Jugendlichen, um einfach zusammen sein miteinander. Am Abend verkleiden sie sich zum Teil auch als Frauen und warten auf Freier. Wir kommen in so einem Park an, wo es gerade am Eindunkeln ist. Auf den ersten paar Metern gumpen uns Affen und Beine und lärmen uns an. Wir warten, bis sich die ganze Bande ein bisschen beruhigt hat. Bei der kurzen Runde treffen wir dann auf Jugendliche, die einfach so im Park sind, sagen sie wenigstens. Aber jeder weiss, wer und warum in den Park geht. Und darum ist es auch nicht ein Ort, wo am Tag durch die Familie picknickt oder Kinder spielen. Der 17-jährige Asta, der mir seine ganz persönliche Geschichte erzählt, ist schon vor 4 Jahren, also mit 13, fast jeden Tag in diesem Park gewesen. Durch die Prostitution hat er recht gut Geld verdient und hat so seine Mutter und seine Brüder können unterstützen. Er hat für das aber auch sehr einen hohen Preis gezahlt. Er ist ausgenutzt, betrogen und misshandelt worden. Freier, die ihm das Geld nicht gegeben haben, oder auch der, der ihn auf den TÜV genommen hat, angeblich, um ihn heimzufahren. Aber die Fahrt, die ist an einen ganz anderen Ort gegangen.
धेरै जस्तो सुरु सुरुमा त अब सोझो मान्छे पहिलो अब त्यसरी हिँडेको सोझो मान्छेलाई धेरैले कता कता लाने दुःख दिने गर्दो रहेछ नि त म एकचोटि अब भनौँ न अब
सुरु Sie sind auf einen ehemaligen Sportplatz gefahren. Dort haben schon 6 andere Männer auf sie gewartet und ihn die Nacht durch vergewaltigt. Am nächsten Morgen haben sie ihn liegen lassen. Wie man etwas, das man einfach nicht mehr braucht, liegen lässt.
घरमा बिहानमा तिमीलाई पठाइदिन्छु बाइकमा पुऱ्याइदिन्छु भन्यो अनि घरमा लान्छु भनेर त त्यो फाटमा कोही नभएको ठाउँमा खोलाको किनारमा लर अनि त्यो गाँजा खाने ड्रग्स खाने त्यो त्यस्तो केटाहरूले मलाई त्यस्तो रेप भनौँ न त्यस्तो
Schlechte Erfahrungen hat der Asta auch mit Touristen gemacht. Mit denen aus Indien und mit denen aus dem Westen.
Ekzeri BDC Touristle pani kothama lara sare bizat garecha. Aber Bilka da alle Powder Sour Lounge.
2000 Rupi hat ihm einen angeboten, also 20 Franken. Viel Geld für den Asta. Der junge Mann ist mit dem Freier ins Hotel. Dort war bereits alles installiert für Videoaufnahmen. Der Asta hat aus den Erzählungen von Kollegen gewusst, was das bedeuten kann. Schläge und Missbrauch, alles wird gefilmt und schlussendlich ins Internet gestellt. Noch wo ihn der Freier aufgefordert hat, sich abzuziehen, hat er zum Zimmer raus. Hat er je die Polizei informiert, wollte ich wissen. Der Asta schaut mich mit einem mitleidigen Lächeln an. Polizei? Prostitution ist verboten in Nepal. Und schwul sein, das ist ein Stigma. Homosexuelle sind weit weg von einer Akzeptanz in der breiten Öffentlichkeit. Polizei? Fragt er darum nochmal. Nie im Leben.
Die Polizei ist
Einzig mit den Jugendarbeitern von Satsat hat er reden. Satsat, das ist eine Organisation, die vor allem Buben unter 18 vor sexueller Ausbeutung schützt und ihnen hilft, aus der Prostitution auszusteigen. Satsat heisst übersetzt «zusammen» und ist ein Partner von «Terre des Hommes Kinderhilfe». Die Kabita Shah ist eine Mitarbeiterin und sie sagt, sie seien damit unterwegs in diesen Park, sprechen die Buben und die Jugendlichen an und bieten Hilfe an. Das ist allerdings ein schwieriges Unterfangen.
We are also not expecting from the one conversation or one-time meeting, they are convinced with us.
So, sie können nicht erwarten, dass man gerade nach dem ersten Gespräch schon einen Erfolg verzeichnen kann. Sie versucht, die Buben einfach zu ermutigen, ins DIC zu kommen, ins Drop-in Center, ein Ort, wo sie können reden, Rat holen und mit anderen Buben in einem geschützten Rahmen zusammen sein.
To visit our DIC.
Die Treffen die sind sehr locker. Buben reden miteinander, sie trinken Tee, machen Spiele und ab und zu singen sie auch.
Wie war's denn mit dem Bundi? मिठो वचन बोल्दैमा किन हाम्रो जान्छ र
ein Ort zum Sein für die Buben, die sich prostituieren, vielmal eine tragische Vergangenheit haben und vor allem auch viel Gewalt erleben. Was ist aber mit denen, die zwar in diesen Perk angesprochen werden, gerne Hilfe möchten, aber einfach nicht den Mut haben, in so ein Center zu gehen? Für die besteht die Möglichkeit, sich per Internet oder auch am Telefon beraten zu lassen, sagt Kabita Shah, eine Mitarbeiterin von SATSAT.
Those boys who doesn't want to come to the DIC and those boys who doesn't want to disclose their status, but they are still suffering from the psychological problem. So we are providing telecounseling as well.
Viele psychologische Probleme sind da rum und auch die müssen besprochen werden, eben zum Beispiel am Telefon. Bei den Treffen bei diesen Drop-in-Center werden die Buben auch immer wieder über das Thema Gesundheit informiert. Zum Beispiel auch aufklärt über HIV und Hepatitis.
Reproductive health, sometimes STI, sometimes HIV, sometimes Hepatitis B.
Wenn sie dann weitere medizinische Unterstützung brauchen, auch da hilft SATSAT weiter. Vor allem dann, wenn ein Bub ins Spital muss. Dazu kommt, wie gesagt, die psychologische Unterstützung. Und wichtig ist auch, sagt uns Kabita Shah, dass die Kinder wissen, was für Rechte sie haben. Reden über Gefahren von Sex mit Fremden. Reden darüber, wie sie aus der Prostitution aussteigen könnten. Und aufzeigen, was für Rechte sie haben. Das alles ist gut und wichtig. Aber ohne eine Zukunft, ohne Arbeit, steigt kaum einen aus dem Geschäft aus. Woher kommt denn sonst das Geld? Darum unterstützt SATSAT die Buben auch bei der Ausbildung, sagt Kabita Shah. Als Koch zum Beispiel.
Cook, Barista, Waiter, eine Beautician, eine Make-up.
Kellner zum Beispiel oder Visagist, dann Elektriker, Sprachen lernen oder auch Computer sind nur ein paar Möglichkeiten, die die Buben bei SATSAT lernen können. Die entsprechenden Arbeitsplätze die werden, wenn immer möglich, vermittelt. Gut ankommen tun die Berufe, die etwas Gestalterisches haben. Viele der jungen Männer möchten gerne Make-up-Artist werden. Und ihr Traum ist es dann, bei einer grossen Modeschau irgendwann einmal Models zu frisieren und zu schminken. Was macht der inzwischen 17-jährige Asta Magrati heute, wo er sich nicht mehr für Sex verkauft? Er hat eine Hühnerfarm, er verkauft Eier und auch die Hühner. Beim schweren Erdbeben am 25. April ist allerdings sein Zuhause und auch das Hühnerhaus zerstört worden. Rund 40 Hühner hat er verloren. Nachher war er wieder ganz nahe dran, alles hinzuschmeissen und sich zu prostituieren und so wieder an Geld zu kommen. Nicht zuletzt auch dank Gespräch und Unterstützung von SATSAT hat er ein neues Hühnerhaus bauen und sein Geschäft wieder aufnehmen können. Was hat er denn jetzt noch für Träume, der junge Mann? Nur einen, sagt er. Und zwar die Schule fertig machen.
Aber Education lehrt mal die Lehre zu lernen bei, ne? Da haben wir die Achtzehn Namen zu lernen zu, ne? Jo kann da kein Schock denn mal ich mal einen Kampen mal amro gar nicht schaffen.
Er kann lesen und schreiben. Und der Asta weiß auch, wer er ist und was er kann. Aber noch mehr wissen, weiterlernen, das wäre halt schon super, meint er. Seine Homosexualität lebt der Asta versteckt. Er hat einen Freund, ist glücklich mit ihm und nimmt ihn auch immer wieder mit zu den Treffen bei SATSAT, deren Organisation, wo Buben und Jugendlichen hilft, aus der Prostitution rauszukommen. Eine andere Organisation ist BISWAS, auch in Zusammenarbeit mit der Desom Kinderhilfe. BISWAS hat sich zum Ziel gemacht, junge Mädchen und Frauen vor sexueller Ausbeutung und Prostitution zu schützen, also eine Art des Gegenstück von SATSAT. Hauptaugenmerk liegt auf Tanzrestaurant. Was da so unverfänglich tönt, ist nichts anderes als ein Ort der Prostitution. Die mehrheitlich minderjährigen Mädchen und auch Buben tanzen und singen in diesem Restaurant. Sie servieren Alkohol, viel Alkohol und haben auch alle weiteren Wünsche der Kundschaft zu erfüllen. Am Ende des Monats gibt es 6'000 Rupies, das sind 60 Franken. Ein durchschnittlicher Monatslohn in Nepal liegt jetzt etwa bei 400 Franken. Es ist enorm schwierig, mit den Mädchen ins Gespräch zu kommen. Viel zu gross ist die Angst. Und warum sollen sie jetzt einer Frau aus dem Westen Fragen beantworten, die sie selber noch zu fest quälen? Die Minuta Dama, sie berichtet ein bisschen. Sie ist allerdings schon 20. Die junge Frau mit den langen, dunklen Haaren und einem müden Blick hauert am Boden. Mit 16 ist sie auf Kuwait gekommen. Als Hausmädchen, vermittelt von einer Agentur. Wer die Leute gewesen sind und was die Minuta tatsächlich gemacht hat in Kuwait, über das kann sie oder will sie nichts sagen. Sie sind einfach froh, wieder zurück in Nepal zu sein.
Ich habe mir eine Bosse gehabt, vor 5 Monaten war ich da. Ich habe
Sie erzählt, dass sie jetzt mit ihrem kranken Bruder in Kathmandu lebt und eben in einem Tanzrestaurant arbeitet. Vermittelt hat diese Stelle ein Mann und dem Mann sagt sie Onkel.
Gut, Mama, du hast
Der Onkel ist höchstwahrscheinlich nicht verwandt mit der Minuta, nur geschäftstüchtig. Die Minuta will aus dem Leben raus und hat einen Traum. Sie möchte Schneiderin werden und mit Hilfe von Biswas möchte sie sich den Traum erfüllen. In Kontakt kam sie mit dieser Organisation, weil sie andere Mädchen aus dem Tanzrestaurant mit einer Biswas Sozialarbeiterin bekannt gemacht
haben.
Jetzt geht es darum, dass die Minuta in ein Programm kommt, wo sie die Ausbildung auch tatsächlich machen kann und dann einen Job überkommt in einem der vielen Schneidergeschäfte Kathmandu. Bis sie ihr erstes Geld so verdient, muss sie allerdings weiterhin im Tanzrestaurant arbeiten. Das ist der Doppelpunkt auf SRF 1. Im Fall von der Minuta Dama und der Mashta Magrati übernehmen nicht Regierungsorganisationen die Aufgabe von der Betreuung und der Unterstützung von diesen jungen Menschen. Und wo ist der Staat? Was macht Nepal zum Schutz von Jugendlichen und Kindern vor sexueller Ausbeutung überhaupt im Bereich Kinderschutz? Desbet Müller, sie ist Geschäftsführerin von UNICEF Schweiz, einem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, sagt, dass Nepal sich Mühe gibt zu helfen.
Nepal ist ein Land, das eine sehr zentralistische Regierung hat. Das ist eine Herausforderung, weil Nepal auch über lange Jahre unter grossen Krisen, auch politischen Krisen, gelitten hat. Und wo natürlich auch die Bevölkerung in Nepal nicht an erster Stelle gerade jetzt den Kinderschutz zum Tragen kommt. Aber Nepal zum Beispiel in den letzten Jahren hat die Kinder durchaus sehr intensiv vorgenommen.
Dadurch geht einmal ein paar grundsätzliche Fakten zum Kinderschutz. Elsbeth Müller stellt klar, um was es überhaupt beim Kinderschutz geht.
Kinder ausbeuten, das ist eine ethische Fragestellung. Auch eine moralische Pflicht, sich den Kindern nicht zu vergreifen. Und zwar im wahrsten Sinn des Wortes nicht, aber auch im übertragenen Sinn des Wortes nicht. Es geht nicht an, dass man mit Kindern Geld macht. Und es geht aber auch nicht darum, dass man Kinder emotional ausbeuten tut. Ein Kind gehört sich selber und es ist ein Wesen am Anfang von seinem Leben und es soll können die Annäherung an Gesellschaft machen.
Das Ziel ist in der UNO-Kinderrechtskonvention verankert. Die Konvention gibt es seit 1989 und umfasst 54 Artikel. Da geht es ums Überleben, um den Schutz und die Entwicklung der Kinder. Früher war das anders, sagt Elsbeth Müller.
bis eigentlich zur Kinderrechtskonvention hat man Kinder angeschaut als Empfänger von Almosen. Und mit der Kinderrechtskonvention hat es einen Paradigmenwechsel gegeben. Und dieser Paradigmenwechsel heisst, dass Kinder Rechtspersönlichkeiten sind, mit eigenem Recht. Natürlich mit Recht, die auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet sind.
In dieser Kinderrechtskonvention sind drei Leitprinzipien, die im Mittelpunkt stehen, sagt Geschäftsführerin von UNICEF Schweiz.
Kein Kind darf diskriminiert werden. Alle Kinder müssen in einer Form teilhaben, teilnehmen und Teil sein. Also das Partizipationsrecht der Kinder. Und der dritte wichtigste Leitprinzip ist, dass Handlungen, die die Gesellschaft machen tut, die der Gesetzgeber machen tut, immer auch überprüft wird auf das Wohl des Kindes, insbesondere dann, wenn es Kind betreffen tut. Und diese drei Leitprinzipien geben natürlich eine ganz klare einen Weg vor, wie man sich zugunsten von Kindern einsetzen soll, aber auch der Gesetzgeber natürlich die Verpflichtung hat, dafür zu sorgen, dass unter diesen Leitprinzipien alle Rechte gemäss natürlich und im Kontext auch von einem spezifischen Land müssen umgesetzt werden.
Zusammengefasst heisst das also keine Diskriminierung, das Recht Teil der Gesellschaft sein und eine kindergerechte Gesetzgebung, sobald es im Gesetz um Kind geht. Die Leitprinzipien die gelten auch für Nepal. Nur hat das Land gerade eine enorme Katastrophe erlebt und steckt noch mitten drin. Was heisst denn Kinderschutz in einer Krisensituation?
Wir haben immer wieder Situationen in Katastrophensituationen, wie Nepal sie jetzt erlebt hat, mit einem Erdbeben, dass in einer ersten Phase Ausbeutungsschemata, wo wir sind, auch zum Tragen kommen. Kinder missbraucht, ausgebeutet werden, über Grenzen verfrachtet werden. Dort, wo sie ein System haben, das greifen tut, dort können sie relativ schnell, zum Beispiel mit einem Moratorium für Ausreise reagieren, für Kinder, die ins Ausland verbracht werden, um verkauft zu werden.
Sagt Elisabeth Müller vom Kinderhilfswerk UNICEF. Hat das funktioniert in Nepal? Diese Frage kann mir der Dr. Kiran Rupaketi beantworten. Er ist Sekretär im Ministerium für Frauen, Kind- und Gesundheitsförderung. Ich fahre zu ihm in sein Büro, das im Regierungsviertel liegt. Ich brauche zuerst aber noch eine Bewilligung. Und als ich die dann schlussendlich habe, muss ich noch an drei Schranken vorbei, bis ich wirklich in seinem Büro sitze. Der Kiran Rupaketi erzählt, was sein Ministerium für Aufgaben hat und vor allem auch, wie die Situation direkt nach dem Erdbeben war. Die Behörden waren nach der Katastrophe dermassen mit Rettungsaufgaben beschäftigt, dass organisierte Banden ohne grosse Aufmerksamkeit haben Kinder verschleppen
konnten. Immediately after the earthquake, what happened was that the law and order, the police, the security was very much focused on rescue and relief distributions. So the perpetrators take advantage out of
kurze Zeit später hat Nepal aber reagiert und es war nicht mehr möglich, dass ein Kind ohne Bewilligung von der Behörde seinen Distrikt hat verlassen konnte. So hat man versucht, dem Kinderhandel einen Riegel zu schieben.
To transfer from one district to another. So if they need to transfer, then they need to take admission or permission from the district child welfare board.
Das ist immer auch Hand in Hand mit Organisationen gegangen, die nicht von der Regierung sind, wie zum Beispiel der Desom Kinderhilfe. Der Sebastian Zug ist Delegierter zu Nepal für das Schweizer Kinderhilfswerk und bestätigt die Bemühungen vom Staat. Ob es nach dem Erdbeben tatsächlich mehr Kinder gegeben hat, die Opfer von Kinderhändlern geworden sind, das weiss er nicht. Zahlen gibt es keine.
Also es ist schwierig. Ich gehe davon aus, dass es höhere Zahlen gibt, aufgrund der Faktoren, die Kinder aus den Dörfern bringen, die Motivation, in die Stadt zu gehen, die ganze Situation. Aber es ist schwer, mit Zahlen zu belegen.
Klar ist, dass vor allem Kinder aus ländlichen Regionen betroffen gewesen sind, sagt der Sekretär vom Ministerium für Frauen, Kinder und Gesundheitsfürsorge, der Kiran Rupaketi. Regionen, die ganz besonders vom Erdbeben betroffen sind.
The badly hit areas of the earthquake, from those areas, then kids are being collected and then brought to Kathmandu or other cities. And we thought that that may create a problem. There may be exploitation, there may be sexual exploitation, there may be abuse, there can be a corporal punishment, and in the worst cases, they can also be brought to India or other countries. So we stopped that, and that became very effective actually. Now hardly there are any mobility of the kids.
Dort sind in diesen Regionen Kinder regelrecht eingesammelt worden. Allerdings manchmal mit dem Wissen der Eltern, sagt der Sebastian Zug von der DESOM.
Zum Teil werden den Eltern Versprechungen gemacht im Hinblick auf Bildung und so weiter. Und dann kann es sein, dass die Kinder irgendwo nachher sind, wo sie nicht sein sollten, wie in einem der schlimmeren Fälle in Kinderprostitution oder aber auch in Arbeit, die schwerwiegend sein kann für die Kinder. Aber es gibt durchaus auch, dass zum Beispiel Kinder, die bereits jetzt schon in Prostitution arbeiten, dass die ein gewisses Einkommen haben und dann gehen sie zurück in ihre Dörfer, auch zu der Zeit, und andere Kinder sehen, oh, dieses Kind hat aber ein schönes Nattel in der Hand, und dann gehen sie zusammen ins Dorf und es hat dann so eine Sogwirkung. Also es kann beides sein, organisiert, aber auch motiviert durch die Kinder selber.
Dort allerdings, wo professionelle Kinderhändler dahinter stecken, ist es fast unmöglich zu verfolgen, wo das Kind sind, meint der Kiran Rupaketi, Sekretär im Ministerium für Frauen, Kinder und Gesundheitsfürsorge. Sie werden vielleicht missbraucht, sie werden vielleicht zur Prostitution gezwungen oder eben auch ins Ausland gebracht, auf Indien oder andere Länder. Dort werden sie verkauft oder in illegale Adoptionsverfahren geschleust. Die Kinderhändler, sagt Kiran Rupaketi, sind äußerst gut organisiert.
Traffickers are very much well organized. You might be knowing that almost they have a, you know, 13 to 18 billion US dollar business all over the world.
Es ist ein 18 Milliarden Dollar Geschäft weltweit. Es ist ein Netz, das sich global spannt und das eben auf eine gute Organisation zurückgreifen kann.
Network all over the world, so it's difficult to address them. But we are trying our level best.
Nepal, so sagt der Kiran Rupaketi, gibt sein Bestes, den Handel mit Menschen, mit Kindern zu bekämpfen. Seine Bilanz ist trotzdem überraschend und vor allem sehr ehrlich. Glücklich ist er nämlich nicht mit dem, was sie machen. Es ist zu wenig, sagt er, weil es immer wieder neue Herausforderungen gibt.
Are we happy with our work? Of course not. We are not happy in the sense there are so many challenges, so many issues ahead us. And new issues are coming up. Things are evolving every day, you know.
You know, sagt er. Nein, ich weiss es nicht. Aber ich ahne, was für eine enorme Herausforderung der Kinderschutz gerade für ein Land nach einer Naturkatastrophe muss sein. Ein anderes Problem, gerade auch im Zusammenhang mit dem Erdbeben, ist Gewalt an Kindern daheim, in der Familie, sagt Dr. Rupaketi. Eltern sind vielmal total überfordert mit der Situation. Das Haus kaputt, die Existenz zerstört, kaum zu essen. Und da passiert es eben viel, dass Eltern dann anfangen, ihre Kinder zu schlagen.
And also they said that corporal punishment is on the rise, because their parents are hesitating, irritating because of the situations, because house was collapsed, there is no proper food to eat, so there is a chance, a likelihood that they get more, you know, punishment or something like that.
Um das zu vermeiden, hat der Staat sogenannte child-friendly spaces eingerichtet.
Actually, child-friendly spaces is such a space where the kids are kept the whole day, so that their families, their parents can do other things.
Child-friendly spaces, das sind Orte, wo Kinder hingehen können und den ganzen Tag durch betreut werden. Die Eltern können daheim wieder etwas aufbauen und sie wissen, dass ihre Kinder in guten Händen sind.
It was to give ample opportunity for the kids not to lose their educational, you know, that opportunities.
Und Kinder, die wegen der Zerstörung nicht in die Schule können, die verlieren so auch den Anschluss nicht. Sie sind einerseits am Spielen miteinander, aber auch am Lesen und Schreiben. So Child-Friendly Spaces richtet auch der DESOM Kinderhilfe ein. Für den Sebastian Zug, Delegierten von der DESOM zu Nepal, ist es aber nur eine Zwischenlösung.
Was wir eben tun konnten nach dem Erdbeben, war, diese Zeit zu überbrücken bis zu der die Kinder wieder zurück in die Schule kommen. Die Schule ist ein relativ sicherer Raum. Die Schule sind mehrere Kinder, es sind die Lehrer da und die Kinder sind beschäftigt. In der Zeit, in der es keine Schule hat, gibt es viel mehr Angriffsmöglichkeiten. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, in denen Leute ins Dorf kommen können, sich mit den Kindern unterhalten können und die Kinder quasi mitnehmen. Die Kinder sind von sich auch viel flexibler. Deshalb ist es wichtig, dass dieser geregelte Tagesablauf wieder zurückkommt. Und das ist eines von den Aktivitäten, die wir gemacht haben nach dem Erdbeben. Behilfsschulen aufzubauen, also Schulen aus einer Bambuskonstruktion, wo die Kinder sofort nach einem Monat, etwa etwas mehr wie einem Monat, wieder in den geregelten Schulablauf gehen konnten. Und dann gab es dort auch eine gewisse psychosoziale Betreuung der Kinder. Und natürlich auch hat man ihnen mit auf den Weg gegeben, was sind die Probleme, insbesondere von Kinderhandel.
Je früher die Schule wieder funktioniert, umso besser, ist Sebastian Zug überzeugt. Und darum setzt sich das Schweizer Kinderhilfswerk für das ein, auch wenn es eben nur gerade ein Bambuskonstrukt mit Planen gedeckt ist. So eine Schule bin ich dann mit dem Sebastian Zug im Bezirk Kavre rund 45 km südöstlich von Kathmandu besuchen. Der Terdeson-Mitarbeiter führt mich auf dem Schulgelände herum. Es sind rund 300 Kinder, die hier in die Schule gehen. Zum Glück war das erste schwere Erdbeben an einem Samstag. Die Kinder hatten die Schule frei. Schon auf den ersten Blick sieht man aber, dass das L-förmige Gebäude im einen Teil wirklich schwer beschädigt ist. Kaum auszudenken, wenn dort eine ganze Schulklasse drin gesessen wäre. Der Sebastian Zug von Terdeson erklärt mir die Situation.
Hier sind einige von den Gebäuden zerstört, nicht alle Gebäude sind zerstört. Am Anfang war es schwierig, auch für die Kinder in den Gebäuden zu sein, weil die weiterhin bei jedem weiteren Nachbeben kann es dort wieder zu großen Zerstörungen kommen. Deshalb war es wichtig, dass die Kinder eine Zeit lang draußen in den Übergangsgebäuden sind. Und jetzt Schritt für Schritt in dieser Schule fängt es jetzt an, dass die Gebäude repariert werden und die Kinder wieder zurück in ihre neuen Gebäude oder in die reparierten Gebäude gehen können.
Übergangsgebäude, das heisst eben nichts anderes als so ein Konstrukt aus Bambusstecken, wo mit Planen gedeckt sind. Die Regenzeit hat das Provisorium bestens überstanden, der Unterricht hat weitergehen. Allerdings war am Anfang auch noch die Angst ein ständiger Begleiter für die Kinder. Was, wenn sich wieder alles bewegt? Wenn wieder ein Gebäude zusammengeht und wenn sie das mal drin sind, nicht wie damals, wo schulfrei war. Auch der 11-jährige Bibek ist mit dieser Angst in die Schule. Das Vertrauen ins Provisorium war dann auch nicht besonders gross.
Am letzten Jahr war der Klasse wieder da und dort lag der. Und ich habe mir TLC wieder. Was da hätte ich am
Jetzt, ein halbes Jahr später, geht er aber wieder gerne in die Schule. Und die Angst ist weg, sagt der Bibek. Etwas, was auffällt an dieser Schule von Bibek, ist, dass es bei der Übergangslösung auf der einen Seite zwar einen Holzverschlag hat, auf der Seite gegen den Schulhof, dort fehlt allerdings eine Wand. Der Leiter der Schule meint, sie seien jetzt gerade via Regierung bemüht, bei verschiedenen Organisationen um Unterstützung zu fragen, dass das Provisorium noch besser gebaut werden könne.
जाडोको लागि चाहिँ अब हामीले विभिन्न अब सरहरूसँग पनि र अनि हामीले जिल्ला शिक्षा नेपाल
Bis jetzt seit der Schulleiter hat er allerdings noch kein Bescheid.
प्रेस गरिराखेका छौँ र अब यसको विकल्प चाहिँ के हुन सक्छ अब
Im schlimmsten Fall gibt es eine Alternative und er zeigt auf ein grosses Gebäude, wo kein Schulzimmer hat. Es fällt mir relativ schwer, mir vorzustellen, dass in diesem Gebäude 300 Kinder unterrichtet werden sollten. Warum hat eigentlich der Terdeson nicht von Anfang an ein Provisorium angestellt, das verhebt, eben auch für den Winter? Das wollte ich vom Sebastian Zug wissen.
Es ist eine Koordination, die national läuft. Das heißt, man fängt am Anfang direkt nach einem Erdbeben an, mit Übergangslösungen zu arbeiten. In Nepal ging es relativ schnell. Deshalb hat man schnelle Lösungen gebraucht, die relativ preiswert auch sind, mit dieser Bambuskonstruktion, um dann später neue Gebäude bauen zu können.
Und Terdeson hat eben so eine schnelle, günstige Lösung gehabt. Nach nur einem Monat ist die Schule wieder aufgegangen. Für später, wie es der Sebastian Zug sagt, ist nicht mehr das Kinderhilfswerk zuständig. Terdeson ist zuständig, zum Gesundheitszentren aufbauen in dieser Organisation. Natürlich haben in der Schule alle gehofft, dass man vor dem Winter mit dem richtigen Schulhaus wieder anfangen kann aufbauen und nicht nur in einem Provisorium ist. Die Reparaturarbeiten, die haben zwar gemacht werden, aber ein Aufbau von Grund auf, der muss noch bewilligt werden. Die Bewilligung von Seiten Staat, die liegt noch nicht auf dem Tisch. Der Unterricht, der geht mittlerweile weiter, so gut wie möglich. Zum Beispiel auch die Singstunde der Vierklässler. Und wenn man diesen Kindern so zulässt und zuschaut, wird eines klar: Von den Sorgen der Erwachsenen scheinen sie nicht viel mit überzukommen. Es ist eine andere Schule, in einem anderen Tal, im Sindupalchuk. Ich treffe dort Ernst Schlüber. Ernst Schlüber ist Leiter der Projektabteilung bei der Stiftung Glückskette. In Nepal schaut er die Arbeit der Partnerhilfswerke an. Das sind zum Beispiel Helvetas, Caritas oder eben auch Terdesum. Er schaut, auf welchem Stand das Projekt sind, wo die Partner bei der Glückskette eingegeben haben und Spendengeld dafür bekommen. Wir sitzen zusammen auf dem Schulhausplatz. Um uns herum kumpeln Kinder, die gerade in der Pause sind. Und ich packe die Gelegenheit, mit ihm meine Eindrücke der letzten Tage und auch meine Begegnungen auszutauschen. Ich will zuerst wissen, wie wichtig für die Glückskette Partner sind, die vor allem auch im Kinderschutz tätig sind. Die Glückskette sammelt ja in erster Linie Geld für humanitäre Hilfe nach Katastrophen und nicht unbedingt für Projekte im Kinderschutz. Der Ernst Schlüber meint aber, das eine schließt das andere nicht aus. Im Gegenteil.
Kinderhilfe war für uns ein Lernprozess, weil traditionell tut sich die humanitäre Hilfe ja auf die Hilfe konzentrieren. Überlebenshilfe, Nahrungsmittel, ein Schutz vor den Elementen. Aber wir haben eigentlich nicht für die ganze Sache vom Schutz ist ein bisschen neu, dass man lokal auch in der humanitären Hilfe man dazu schauen, dass die Leute, die am meisten gefährdet sind, wegen dieser besonderen Situation dann auch Schutz bekommen. Das betrifft Kinder, aber auch Frauen, Behinderte, alle die mehr verletzlichen Teile der Bevölkerung.
Die Situation der Kinder liegt Ernst Schlüber am Herzen. Er hat selber vor seiner Arbeit bei der Glückskette über Jahre bei der Terdesum Kinderhilfe gearbeitet. Er bestätigt, was der Sebastian Zug vom Kinderhilfswerk bereits schon rausgestrichen hat. Nach einer Katastrophe ist für Kinder besonders wichtig, dass sie wieder in einen geregelten Tagesablauf hineinkommen. Das heisst, so schnell wie möglich wieder in die Schule und wenn das nicht geht, mindestens einen Ort, wo die Kinder sein können und ihre Zeit mit anderen verbringen. Eben sogenannte Child-Friendly Spaces. Spielgruppen, die einerseits von Regierung, aber eben auch von Hilfsorganisationen eingerichtet werden. Die Aufgabe der Leute, die dort arbeiten, ist nebst dem Spielen mit den Kindern und eben auch über Lesen und Schreiben ein Auge zu haben auf traumatisierte Kinder.
Was man macht, ist, dass die beobachtet werden, wenn sie spielen oder wenn sie in der Schule sind oder wenn sie an Umständen, dass man, indem man sie betreut, animiert, kann feststellen, welchen dass es schlechter geht und den Kindern, die mehr Hilfe brauchen. Und für die versucht man dann, spezialisierte Hilfe zu finden. Es ist je nach Umfeld nicht immer möglich, Psychologen oder Psychiater gerade vorhanden zu haben. Man versucht dann einfach mit anderen Organisationen, die auf dem spezialisiert sind, temporär Lösungen zu finden. Längerfristig ist es natürlich ideal, wenn man die entsprechenden staatlichen Stellen vom öffentlichen Gesundheitswesen wieder verweisen.
Ich spreche mit dem Ernst Schlüber von der Glückskette auch das Thema Kinderhandel an. Er ist vertraut mit dieser Problematik. Und für ihn ist klar, dass beim Kampf gegen Kinderhandel am Anfang der Kampf gegen die Armut steht.
Das sind Verhalten, wenn sie völlig verarmt sind und keinen anderen Ausweg sehen. Und also der Schritt ist eigentlich, dass man der Familie hilft, dass sie wieder zu essen hat, das Dach über dem Kopf und normale Umstände. Dann gibt es natürlich immer noch Extremfälle. Und dort, es ist sehr schwierig. Also ein Weg ist, dass man versucht, in der lokalen Gemeinschaft das zu organisieren, das Nachbauen, dass die lokalen Behörden dazu schauen, dass das nicht passiert. Weil das kann nur passieren, wenn niemand dazu schaut, weil das ist nicht ein normaler Zustand. Und dann natürlich weiter, man kann auch mit der Polizei arbeiten dazu, Aber eigentlich, was am effektivsten ist, ist, dass man lokale Vereine oder Strukturen herstellt, wo aufpassen, eigentlich, dass es nicht passiert.
Der Rens Schlüber von der Glückskette sieht also, dass der Kinderschutz wichtig ist. Auch oder erst recht in der humanitären Hilfe direkt nach einer Katastrophe. Im Gegensatz zu Hilfsgütern, die in einer ersten Phase geliefert werden, wo Wasserleitungen und Latrinen gebaut, Schulen und Häuser wieder instand gesetzt werden, ist der Kinderschutz nicht gleich sichtbar. Ein Spender, der Spenderin, kann darum nicht ein klares Ergebnis oder einen eindeutigen Fortschritt gezeigt werden.
Es ist häufig präventiv, man will Sachen verhindern und was man verhindert, kann man nicht so gut sehen. Das heisst, man sieht, dass es effektiv den Kindern besser geht, wenn sie in einer Spielgruppe sind, in einem geschützten Ort, wenn sie wieder in der Schule sind, das sieht man. Aber klar, dass Sachen verhindert werden, das ist auch eine Schwäche für uns, weil wir uns darauf basieren, dass wir Effekte messen müssen. Wir müssen wirklich können feststellen, und im Kinderschutz ist das schwieriger. Und darum ist das auch ein schwieriges Thema für uns, zum Wissen, was wirklich funktioniert. Aber da können wir uns eigentlich immer auf lokale Partner verlassen, die die Situation kennen und das dann auch uns beraten können.
Wir verschnaufen kurz in unserem Gespräch und schauen den Kindern zu, die total zufrieden und ausgelassen spielen. Halt wie auf jedem anderen Pausenplatz auf dieser Welt. Ich frage den Ernst Schlüber, was haben die Kinder für eine Zukunft?
Ich glaube, gute. Weil sie sind in der Schule. Sie sind in einem Land, das doch sich entwickelt, wo die Armut zurückgeht, wo mehr und mehr Kinder in die Schule gehen. Es hängt ja noch ein bisschen von ihnen ab, aber ich denke, dass das Nepal als Land schon seine Chancen hat, trotz dem Erdbeben wieder auf die Beine zu kommen und eine gute Zukunft zu haben.
Kinderschutz in einem Land wie Nepal, kurz nach einer Katastrophe. Das war die Sendung Doppelpunkt von der SRF-Redaktorin Ladina Spiess. Sie können die Sendung nachlesen im Internet auf srf1.ch. Und wenn Sie möchten wissen, was mit den Geldern, die Glückskette für Nepal gesammelt hat, was mit denen passiert, dann finden Sie alle Informationen dazu auf der Internetseite der Glückskette. Glückskette mit UE geschrieben, glückskette.ch.
SRF 1 Doppelpunkt. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.